Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Ruth Klüger also. Germanistin, Schriftstellerin, Lyrikerin, Überlebende des Holocaust. Im Alter von 88 ist sie gestorben. Hielt vor 4 Jahren im Bundestag eine Gedenkrede und sprach dabei auch über Deutschlands Flüchtlingspolitik.
Dieses Land, das vor 80 Jahren für die schlimmsten Verbrechen des Jahrhunderts verantwortlich war, hat heute den Beifall der Welt gewonnen, dank seiner geöffneten Grenzen und der Großzügigkeit, mit der sie syrische und andere Flüchtlinge aufgenommen haben und noch aufnehmen. Ich bin eine von den vielen Außenstehenden, die von Verwunderung zu Bewunderung übergegangen sind.
Ruth Klüger, sie war auch bei uns zu Gast und sprach darüber, warum sie ihre Häftlingsnummer hat entfernen lassen.
Ja, ich wurde zu viel angestarrt. Das war mir dann einfach zu unangenehm. Ich wurde gerade in Deutschland und in Österreich, war auch eine gewisse Entrüstung spürbar, als würde ich mich bloßstellen, als würde ich als ein Mahnmal herumlaufen oder den Leuten Vorwürfe machen, wenn ich im Sommer kurze Ärmel getragen habe. Und es wurde mir zu viel. Es ist für viele Überlebende ein Zeichen von Verbundenheit mit den Toten. Darum lassen sie sich nicht entfernen. Es war, besonders nachdem ich dieses Buch geschrieben hatte, nicht mehr so wichtig, dieses Zeichen, diese Hundemarke im Grund, als Erinnerung an die Geschehnisse zu behalten. Ich hatte ja das Buch geschrieben, dachte ich. Und da habe ich es entfernen lassen und war froh darüber. Das ist in Ordnung.
Ruth Klüger über eines ihrer Erinnerungsbücher und über die Entfernung ihrer Häftlingsnummer. Hier bei uns im Studio war sie vor einiger Zeit. Irmela von der Lühe, Erika Mann, Forscherin, Germanistin, Kollegin von Ruth Klüger. Die beiden haben in Göttingen zusammen gelehrt und geforscht. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sie kannten sie persönlich. Sie haben mit ihr zusammengearbeitet, sogar in Göttingen in einem Raum gesessen. Wie erinnern Sie sie als Person?
Also, sie war von einer beeindruckenden Spontaneität und Herzlichkeit bei gleichzeitig erstaunlich spröder Haltung. Also, was ihr extrem zuwider war, das konnte man bei jeder persönlichen Begegnung erleben. Das zieht sich durch ihre Texte, das zeigt sich an ihren Auftritten. Was sie auf den Tod nicht leiden konnte, war Sentimentalität. Und sie sprach gar nicht von Sentimentalität, sondern sie nannte es schlichtweg Kitsch. Und wenn man den richtigen Ton mit ihr traf, was ganz einfach war, dann hat man eine sprühende, vitale, ungemein neugierige und diskussionsfreudige Kollegin erlebt, die dann auch eine Freundin wurde, die auf alles neugierig war, die argumentativ keinerlei Tabus kannte, die, wie gesagt, nur auf etwas intellektuell allergisch reagierte, wenn jemand meinte, er müsste auf die Gefühlsdrüse drücken. Das war nicht möglich.
Aber wo genau war da die Grenze? Also ich meine, das ist ja sehr subjektiv, glaube ich. Für den einen ist schon etwas sentimental oder kitschig, was für den anderen noch im Rahmen des Möglichen erscheint.
Ja, das ist natürlich generationentypisch.
Und auch ihre eigene Prägung vermutlich.
Selbstverständlich,
auch,
ne? Aber schauen Sie in Ihre Bücher, schauen Sie vor allem in Weiterleben, das Buch, mit dem sie berühmt wurde, seit 1992, das hat einen Ton. Das kann nun die Literaturwissenschaftlerin, die sie auch war und als die sie geschrieben hat, und die Lyrikerin, die sie auch war und die auch Gedichte ja immer geschrieben und veröffentlicht hat, die kann das natürlich beurteilen. In dem Moment, wo sie Erfahrung in Phrase überführen, in dem Moment, wo sie Beschreibung durch falsche Floskeln ersetzen, in dem Moment zum Beispiel, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, wo sie davon sprechen, dass sie eine Leidensgeschichte gehabt habe, von der sie Bericht erstatte, würde sie protestiert haben. Sie erzählt nicht von Leiden. Sie spricht von Erfahrung. Sie diagnostiziert, woran sie sich erinnert. Sie tut das ohne Kalkulation, mit einer empathischen, wohl gar tränenseligen Reaktion auf Seiten der Zuhörerinnen und Zuhörer. Im Gegenteil, sie riskiert die Provokation genau dieser Zuhörerinnen und Zuhörer.
Wie hat sie denn dann die Holocaust-Erinnerung geprägt? Ich meine, das ist ja Ihre Generation, da gibt es ja auch andere Stimmen, die über ihre Holocaust-Erfahrungen geschrieben haben. Sie hat es offenbar auf eine recht nüchterne, fast schon harte Art und Weise getan. Hat sie da etwas geprägt auch?
Sie ist eine Frau gewesen, die aus den Büchern gelebt hat, die aus der Lektüre gelebt hat und die von daher ein tief ausgeprägtes Bewusstsein davon hatte, dass Wesentliches längst gesagt ist. Und damit beginnt auch das Buch, damit beginnt Weiterleben. Und auch die englische Fassung, die sie ja einige Jahre später nach dem Tod der Mutter erstellt hat, Still Alive, ein im Grunde ganz anderes, ein zweites Buch, wie sie gesagt hat, aber es enthält doch auch sehr viele Übereinstimmungen und das, worauf ich jetzt hinaus will, taucht in beiden Texten, in beiden Textvarianten auf. Es ist der Gedanke des Zweifels daran, dass sie sich aufwirft, noch einmal von den Lagern zu erzählen, wo es doch dazu, wir schreiben das Jahr 1991, sie hat angefangen zu schreiben ab 1988, 89. Wo es doch zu diesem Zeitpunkt die großen, die kanonischen Texte längst gegeben hat, und zwar in internationalem Zuschnitt. Denken Sie an Primo Levi, denken Sie an Jorge Semprún, denken Sie auch an Anne Frank. In jedem Fall hat es die großen Texte längst gegeben und darüber reflektiert sie. Sie sagt, was tue ich eigentlich? Was kann ich sagen? Wie kann ich denn mich aufwerfen? Wie kann ich mir denn anmaßen, noch etwas zu diesen Erlebnissen zu sagen, wo es die großen Texte schon gibt?
Die persönliche Erfahrung, die steht doch über allem, oder?
Ja, aber jeder Mensch hat eine persönliche Erfahrung.
Aber nicht so eine.
Und in dem Moment, wo Sie eine Erfahrung in Sprache übertragen, stellt sich die Frage, werde ich eine eigene Sprache dafür finden? Das wissen Sie nicht, solange Sie nicht anfangen.
Das war ihr wichtiger als das Authentische sozusagen.
Ja, unser modisches Gerede von Authentizität könnten wir uns jetzt mal bald abschminken. Also, Sie fragen nach der Besonderheit des Textes. Und ich habe schon begonnen, diese Besonderheit zu beschreiben. Sie hat mit dem zu tun, was man dann genannt hat und wozu sie selber auch sich bekannt hat, einer zum Teil provokativen Lakonie. Die zeigt sich in Formulierungen, die zeigt sich im Arrangement der erzählten Inhalte. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, das auch seinerzeit, als der Text bekannt wurde, immer wieder zitiert wurde. Ich kann meine Mutter nicht leiden, aber sie hat mir das Leben gerettet. Die Schonungslosigkeit, mit der sie sprachlich und inhaltlich mit ihrer Beziehung zu ihrer Mutter umgegangen ist, war schockierend. Jetzt kommen Sie mir nicht und sagen, das war authentisch. Nein, das war schockierend. Das war das Produkt einer Reflexion darüber, wie kann ich erzählen, was ich empfinde, ohne dass ich ein großes Bekenntnis zur Kultur der Empfindung ablege. Zweites Beispiel, sehr berühmt geworden, immer erneut kritisiert, nachgerade ein Tabubruch, den Text Weiterleben durchziehen, exklamative, ausrufähnliche Formulierung wie: Wenn Sie das lesen, liebe Leserin, dann werden Sie jetzt wahrscheinlich erschüttert sein. Das verbitte ich mir und so weiter. Dass sie durchgehend die Leserin adressiert und nicht den Leser, war keine Konzession an eine gendergerechte Sprache, sondern war Ausdruck eines politischen, eines feministischen Bewusstseins, das sich noch dahingehend erweiterte, dass sie sagte, ja, ich weiß doch, dass Männer nicht lesen. Männer werden ein solches Buch, wie ich es hier schreibe, sowieso nicht lesen. Dazu passt dann die spätere große Studie über Frauen lesen anders.
Und dieses Feministische, weil Sie das angesprochen haben, das ist ja, glaube ich, auch wichtig für Sie schon relativ früh. Gibt es da vielleicht auch einen speziellen weiblichen Blick auf die Opfererzählung während der Nazizeit?
Nein. Es gibt einen Blick, einen ganz selbstverständlichen Blick auf die eigenen Erfahrungen als Frau.
Die anders waren als eben als männliches Opfer zu der Zeit.
Ja, und nicht nur als Opfer, sondern als sozusagen als Überlebende der Lager, als Studentin, zunächst in Regensburg und sodann in Amerika, als jemand, die versuchte, eine akademische Karriere zu machen, die mit einem Mann verheiratet war, der Meinung war, sie solle seine Karriere erstmal begleiten, die mit zwei Kindern alleine als Wissenschaftlerin sich durchsetzen musste und die noch an der hochmögenden Universität Princeton, wohin berufen zu werden, gleichsam die Krönung einer akademischen Karriere für eine Frau in den 70er und 80er Jahren gewesen ist, nicht zögerte, einen Mann, der ihr dumm kam, ein Glas Weißwein ins Gesicht zu schleudern, was natürlich das Ende der Karriere in Princeton bedeutete, was sie aber überhaupt nicht gestört hat. Sie hat ja diese Geschichte auch erzählt, wie sie überhaupt nie gezögert hat, skandalöse Geschichten auf amüsante Weise zu erzählen. Amüsant heißt nicht skandalisierend, sondern so, dass sie das Gefühl haben, als Leserin, das musste erzählt werden. Und das kann sonst niemand so wie sie.
Kann ich da auch als Mann fragen, ob Sie sich als Frauen auch gegenseitig bestärkt haben, Sie und Ruth Klüger?
Wir haben uns sehr gemocht und wir haben natürlich auch gemeinsame Veranstaltungen.
Es ist gehabt. Hart im Wissenschaftsbetrieb, das meine ich damit. Sie haben es auch gerade erwähnt, ne?
Also ja, aber das war
gerade
zu
für die Generation
Zeitpunkt.
Noch schwieriger als für Jüngere ja, jetzt. Ne?
Aber es war so, als ich sie kennenlernte, das war 1997 in Göttingen, da war sie als ständige Gastprofessorin an die Universität Göttingen eingeladen worden und ich hatte als erste Frau in der seinerzeit 120-jährigen Geschichte des germanistischen Seminars der Georg-August-Universität Göttingen als erste Frau einen Ruf auf eine Professur gekriegt. So,
das
also
meine ich.
Das, ja, und das hat uns natürlich beide amüsiert. Aber weder haben wir einen retrospektiven Klagegesang angestimmt, noch haben wir gefunden, wie großartig das jetzt alles ist. Wir haben großartig gefunden, dass wir hier zusammenarbeiten dürfen oder uns begegnen dürfen oder uns auseinandersetzen dürfen.
Ist aber nicht selbstverständlich in diesem Wissenschaftsbetrieb, bis heute nicht. Also Frauen haben es schwerer. Hat Ruth Klüger was erreichen können? Stand sie auch für etwas?
Also sie hat es schwer gehabt in Amerika. Aber dennoch, ab einem bestimmten Moment, also seit, sagen wir mal, seit Mitte der 80er Jahre, haben sich die Bedingungen ja erheblich verbessert, zumindest in Amerika. Und davon hat die deutsche akademische Frauenbewegung auch immens profitiert. Und natürlich war Amerika, frei nach Goethe, Amerika, du hast es besser, Amerika war in frauenpolitischer Hinsicht, inner- und außerakademisch, natürlich ein Vorbild. Und Frauen haben in Amerika bis heute einen anderen Habitus im Umgang mit Kolleginnen und auch mit Kollegen. Der Konkurrenzkampf, das Fechten um die Zugehörigkeit zu sogenannten Netzwerken vollzieht sich sehr viel zivilisierter, wenn es sich denn überhaupt vollzieht. Es gibt eine Selbstverständlichkeit des kollegialen Umgangs miteinander unter Frauen und natürlich auch unter Frauen und Männern. Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber wann immer ich dann später nach Amerika kam, ich war ja auch an ihrer Universität aufgrund ihrer Einladung fast ein ganzes Jahr, ich habe die Freundlichkeit, die Kollegialität, die selbstverständliche akademische Gastfreundschaft als etwas erlebt, woran man noch heute im Zeitalter von Exzellenzuniversitäten sich orientieren könnte, wenn man der Meinung wäre, man sollte sich orientieren.
Und jetzt nach unserem Gespräch hier im Studio, wenn Sie nach Hause kommen, schlagen Sie dann nochmal was auf von ihr, von Ruth Klüger? Oder gibt es Momente, wo Sie einfach nochmal was nachlesen bei ihr?
Also ich will es nicht übertreiben, aber ich kenne die Sachen sehr gut.
Sie haben es intus.
Ja, ich habe ja viele Texte auch sozusagen manchmal gleich mitgelesen. Das gilt für spätere Texte. Wir haben ja auch in Seminaren ihre Texte zum Teil erörtert. Aber das Werk, sofern es das wissenschaftliche Werk ist und dann eben die großen Autobiografien, glaube ich, doch ziemlich gut zu kennen, ja, ohne dass ich das jetzt lesen muss. Im Übrigen würde ich sagen, wenn ich das jetzt aufschlage, dann wird es schwer.
Ermela von der Löhe, Kollegin, Germanistin, Literaturwissenschaftlerin von Ruth Klüger, die jetzt im Alter von 88 Jahren gestorben ist. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Gerne.